Liberalismus aufs Ohr, der Podcast von der FDP.com.
Ich habe ja rausgehört jetzt aus diesen Input-Referaten, einerseits, man soll mutig sein, man soll wagen, oder? Man hat es gesehen in gewissen Ländern, die gewagt haben und neue Projekte haben, dass das durchaus positiv war. Andererseits habe ich auch rausgehört, dass man eben teilweise Angst hat, wenn es eine neue Technologie gibt und dass diese Angst auch geschürt werden von den Medien. Also, dass dann gewisse Schwächen oder Angriffspunkte rausgestrichen werden und gesagt wird, man muss Respekt haben vor dieser Technologie, man soll eben Fortschritt nicht wagen, sondern vorsichtig sein. Matthias Michel, wenn du das jetzt so hörst, eben die Angst, die Bedenken, aber auch den Mut, den man bringen muss und dann gewisse Entwicklungen, die man auch gar nicht aufhalten kann. Was kann da Politik machen, um den Fortschritt auch zu unterstützen, sodass wir in eine gute neue Zeit kommen mit diesen neuen Fortschritten und Technologien?
Ja gut, wir können ja vielleicht das Beispiel von dem E-ID-Gesetz erwähnen, oder? Das haben wir im März zur Abstimmung gebracht. Und obwohl es eine tolle Technologie ist und viele Leute ja schon digital unterwegs sind, ist es gleich nicht gegangen. Dort haben wir ja versucht, dass der Staat, das war eigentlich ein liberaler Ansatz gewesen, der Staat hat eigentlich nur fast Lizenzen erteilt an Private, gesagt, ihr baut das System und ihr verwaltet das. Und da hat man dann die Korrektur gehabt vom Bürger. Und das Erste ist, wo die Politik kann lernen kann, wir lernen halt durch Volksentscheid. Oder? Im ersten Moment denkt man, ja, jetzt brauchen wir wieder mehr Zeit. Aber das Learning ist, glaube ich, dort gewesen, dass man gesagt hat, dass die EID, das ist so, ich habe vorher das mit dem Schlüssel verglichen, oder? Wer den Schlüssel hat, der kommt überall rein. Und das ist das Grundvertrauen. Und der positive Aspekt von dem Nein, für mich war offenbar, haben Bürgerinnen und Bürger, und das war die Konklusion daraus, ein höchstes Vertrauen in den Staat. Der Staat muss ein bisschen mehr machen. Der Staat ist irgendwie der Owner. Der Staat muss da mehr zur Verfügung stellen und nicht das alles den Privaten überlassen. Jetzt kann man das Liberale sagen, ja, das ist schade, die Privaten können das auch, aber jetzt sagen wir als Politiker oder als Parlamentarier ist es eigentlich schön, dass wir ein höchstes Staatsvertrauen haben in der Schweiz. Und ich glaube, das ist auch eine Ressource in der Schweiz. Das wäre wahrscheinlich nicht überall auf der Welt so. Ich meine, es ist interessanterweise, ich glaube, El Salvador, oder du hast ein Land genannt, wo das Vertrauen in die Staatswährung nicht mehr ist. Und dann weicht man aus auf andere Sachen. Oder? Und in der Schweiz haben wir ein höchstes Vertrauen. Und ich meine, wir haben die Chance, dass wir eben eine Demokratie sind, MilizparlamentarierInnen, die bringen von allen Seiten bringen ihre Ideen rein, ihre Ängste, ihren Boden. Das ist mal eins. Und das andere, das habe ich gerade heute erlebt oder gestern, auf dem Bundesplatz ist Digital Day gewesen, also Digital Switzerland, ein Verband von der Privatindustrie, hat mit Objekten, die digital unterwegs sind, gezeigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Dort hat es tolle Applikationen gehabt für zum Beispiel Rollstühle, wo können Behinderte automatisch über Hindernisse, über Stegen reinbringen, als Anschauungsbeispiel, also die Leute merken, okay, das ist eigentlich cool, das kann ich brauchen. Und vielleicht das Dritte, all die, die Kinder haben oder Göttinkinder oder Enkel und Enkelinnen, wenn man sieht, und ich gehöre jetzt nicht zu den Native Digitals, wenn man sieht, wie die umgehen damit, dass es auch cool sein, dass man sogar lernen kann. Heute habe ich eine App bekommen, ein Sprachlernen über eine App, wenn man dann merkt, okay, das ist eigentlich noch gut, das ist ja nicht nur Schabernack, das ist nicht nur ein Zeitvertrieb, sondern kann man etwas lernen. Und die Erfahrung zu haben, wenn man es nicht selber hat, über Kind oder Grosskind, ich glaube, das hilft auch. Also ich glaube, das Vertrauen, das braucht lange, bis sich das Vertrauen bildet, aber ich finde, das ist einfach der Schlüssel für die Anwendung von Technologien, jetzt in dem Fall und auch früher. Als wir das erste Auto durchgefahren sind, haben sie gefunden, das sind schreckliche Maschinen. Oder? Die kamen nie so weit. Es hat jetzt eine Prognose gegeben, das Auto wird nie die Welt erobern wird, weil wir einfach Angst haben.
Marc Baumann, Digital Natives haben wir jetzt gehört. Und wir sehen eben, die NFTs, die Boards, Ape, die Yachts, die dürfen vielleicht auch gewisse Mona Lisas mal ablösen. Denkst du, das wird so kommen? Oder denkst du, das wird parallel existieren? Wie sieht unsere Zukunft aus? Leben wir vor allem noch im Metaverse oder treffen wir uns auch immer noch persönlich?
Ich glaube, es wird parallel existieren. Es wird immer zwei Seiten geben. Was man aber schon kann erkennen, und das spüre ich jetzt auch bei mir, bei der jüngeren Generation. Ich gehöre auch nicht mehr zu den Jüngsten, aber die jetzt 20 sind oder 15, die haben dann schon einen ganz anderen Umgang mit Technologie und die bewegen sich auch viel stärker und öfter noch in diesen Welten. Also, ich habe das Beispiel gezeigt von Decentraland, aber es gibt auch andere Game-Welten, wie zum Beispiel Roblox, wo unter den Teenies extrem populär ist. Und die Totalzeit, die die natürlich dort verbringen, ist viel höher. Und dementsprechend passt sich auch ihr Wertesystem an. Für uns hat vielleicht so ein Affe nicht viel Wert. Oder irgendeinen Hut, den man kaufen kann und das dann als Anzeigebild braucht. Aber für jemanden, der den ganzen Tag in dieser Welt verbringt, hat das eben dann mehr Wert. Darum glaube ich schon, dass das wird stärker zunehmen wird.
Ja, guter Punkt. Ich habe auch gehört, die Bildschirmzeit ist viel länger bei den jungen Leuten als bei den älteren Leuten. Also Dort hat es dann vielleicht auch mehr Wert, wenn alle das Profilbild sehen. Und es ist weniger wert, wenn man im Wohnzimmer irgend so ein Gemälde hat. Und Stefan Metzger, jetzt haben wir eben da die Zukunftsvisionen gesehen. Wir haben auch gesehen, dass einige Probleme gelöst werden mit Smart City. Ein Problem, das uns ja drohen im Winter, ist der Energiemangel. Da hört man ja auch immer wieder, dass mit Smart Grid die Energieeffizienz verbessert werden können. Haben wir da mit Smart City irgendeinen Weg, in Zukunft auch die Energie besser zu steuern und das vielleicht so zu integrieren in unseren Städtebau?
Ich glaube, es ist ein vielschichtiges Problem. Oder? Wenn du Smart Grids ansprichst, dann sind wir primär auf die Effizienz vom System, vom Stromversorgungssystem ausgerichtet. Oder? Und gerade die Smart City-Überlegungen, die bringen eben Gedanken mit, wie man das dezentral versorgen könnte. Also beispielsweise, ich meine, das ist gerade auch ein Thema, wo sicher auch Blockchain interessante Anwendungsfälle sein könnte, wie man eben zum Beispiel Photovoltaikanlagen in den Bergen aufbaut, um nachher allenfalls auch die Städte zu versorgen, wo ich mich aber als Städter daran beteiligen kann oder eben gewisse Nutzungsrechte entsprechend über eine Blockchain abdecken. Und so Sachen werden wir sicher mehr sehen. Und wir haben jetzt ja flächendeckend sind die Smart Meters ausgeholt worden in der Schweiz. Also eigentlich praktisch jedes Energieversorgungsunternehmen hat entsprechende Installationen oder auch Investitionen tätigt. Die werden aber heute noch viel, viel zu wenig genutzt. Das ist, im Moment sind wir noch in dem Modus drin, dass man die einfach auslesen, ablesen, einmal im Tag vielleicht dann Informationen bekommt und eben noch nicht versucht, das gesamte System effizienter zu steuern damit. Und das sind die Überlegungen, die natürlich passieren müssen. Und selbstverständlich kann man da mit Smart City anwenden, indem dass ich eben Paris macht es vor mit 10 Minuten oder 15 Minuten statt. Also wenn ich weniger weit muss gehen, wenn ich weniger Pendelverkehr habe, wenn ich weniger generell einfach mobil bin, sondern gewisse Sachen näher habe bei mir, dann brauche ich automatisch natürlich auch weniger Energie. Damit das geht, muss man entsprechend attraktive Alternativen schaffen. Also es ist natürlich schwierig, einfach den Einwohner und Einwohnerinnen zu sagen, sie dürfen das nicht mehr. Aber wenn ich attraktive Alternativen habe, um mich nicht jeden Tag vielleicht von Luzern auf Zürich zu bewegen, sondern eben das vielleicht nur einmal in der Woche zu machen, vielleicht eben auch den Einkauf regionaler zu gestalten und damit vielleicht eben auch direkt etwas beitragen können, dann wird das stattfinden. Das wird einen direkten Einfluss haben auf den Energieverbrauch.
Was bräuchte es denn jetzt im Kanton Zug oder vielleicht sogar in Cham, um das anstoßen?
Ich glaube, zuallererst der Willen und auch der Glaube daran, dass man da etwas machen kann. Und es ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wer muss es denn anstoßen? Und das ist, ich denke, genau, das haben wir auch so ein bisschen indirekt gehört. Unser Föderalismus, ja, ist es die Rolle der Gemeinde Cham, das anzustoßen, oder ist es die Rolle vielleicht von irgendwelchen Partnern aus der Privatwirtschaft? Und die Frage ist zum Teil einfach noch nicht geklärt. Das ist noch ein bisschen, ja, wir müssten mal, aber wer ist denn der, der eben der müsste? Das ist ein bisschen unklar. Und da gibt es spannende Ansätze, eben, wie man das eben miteinander machen kann. Aber ich glaube, es ist klar, dass man zumindest einmal eine Richtung vorgibt, dass man eine Ambition vorgibt und dass man entsprechend innerhalb der Verwaltung, dort, wo man etwas machen kann, auch entsprechend Handlungen vollzieht, dass man in die Richtung geht, dass man offen wird, auch die Technologien da und dort noch mal auszuprobieren, dass man in einen Lernprozess hineinkommt in der Anwendung und nicht versucht, das vollumfänglich einmal am Schreibtisch noch zu skizzieren, bevor man startet.
Guter Punkt. Das passt ja sehr gut in unser Wahlkampfthema Lebensqualität, wo wir dieses Jahr haben. Also vielleicht können wir dort ein paar Ideen dann aufnehmen, die wir jetzt gehört haben.
Als Input, ich glaube, die Blockchain und Kryptoszene in Zug, das ist ein super Beispiel, wie das eben funktioniert hat und wie das angestoßen worden ist, zum Teil auf lokaler Ebene, von der Stadt Zug aus, aber auch auf nationaler Ebene und das dann in dem Zweiergespann eine extreme Dynamik bekommen hat.
Also so mit Verwaltung und Wirtschaft zusammen,
ja,
oder?
Genau. Ja,
ja. Ja, das ist ein guter Punkt, da können wir sicher viel auch daraus lernen.
Hast du auch gerade anekdotisch. Wir warten jetzt nicht einfach nur auf deine Fragen. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Nein, aber fast anekdotisch. Oder? Ich bin wirklich, habe heute gemerkt, in den Jahren, wo Bitcoin entstanden ist und das White Paper, bin ich in der Regierung gewesen, am Anfang noch mit dem Jochen Eder, bin für die Volkswirtschaft zuständig gewesen, Anführungszeichen. Und dann ist das aufgekommen, dann ist Ethereum ist da gegründet worden. Und da sind vor allem ausländische Journalistinnen und Journalisten, vor allem nach der Stadt Zug, der Leuchtturm gezündet hat, Bitcoin wird da angenommen. Es sind Journalisten und Journalistinnen gekommen und haben gesagt, also zuerst haben sie gemeint, wir können jetzt so überall mit Bitcoin zahlen, in der ganzen Stadt und Steuern, haben natürlich nicht gestimmt. Aber sie sind mal gekommen und haben gefragt, ja,
wie wir das geschafft haben als Regierung, dass wir da plötzlich das Crypto-Valley haben und so viele Players und so, und was da unsere Strategie war und so. Und dann habe ich unsere Blockchain-Strategie. Und gesagt, wir haben keine Blockchain-Strategie. Wir haben keine. Nein, das gäbe es so nicht. Wir haben doch eine Strategie als Regierung. Und das erstens zeigt, dass es ein Staatsverständnis, das wir nicht haben. Oder? Ich sage es mal, in Frankreich wäre wahrscheinlich einer gekommen und gesagt, unsere Strategie ist la défense nationale und dann go for it. Haben wir nicht. Wir haben die Strategie, als wir Rahmenbedingungen haben, wo stimmen. Entweder stimmen es für den Fintech, für den Blockchain-Typ oder für den Gemüsebauer. Und dann bleibt er da. Die Regierung und die Verwaltung ist offen, hilft, networken. Man sagt nicht zuerst, oh nein, das kennen wir nicht. Aber es ist nicht ein Regierungsakt, der gesagt hat, jetzt haben wir eine Blockchain-Strategie. Es sind die Privaten, die gekommen sind, weil es ein gutes Umfeld hat, gut ausgebildete Leute auch, das muss man auch sagen. Und wahrscheinlich wäre das im Jura hinten auch nicht entstanden. Also da nicht das Feld rund um Zürich, aber vielleicht nicht gerade Zürich, oder? Sondern es ist so ein bisschen, hat noch etwas Subversives, so das Blockchain, wenn ich jetzt recht wüsste, was sind das für die? Also so ein bisschen in der Nische gezogen hat, dass es so passt. Oder? Es ist auch Glück dabei. Der Buterium-Gründer, der ist jetzt hier, das hat er hier toll gefunden. Wenn er in Stanz gelandet wäre, wäre es vielleicht dort. Oder? Es ist auch ein bisschen ein Glücksfaktor. Nochmal, das ist jetzt nicht die Rolle des Staates, zu sagen, wir machen eine Blockchain-Strategie, sondern man lässt wachsen, aber der Garten muss gut bestellt sein. Aber es ist ja so ein schönes Beispiel, wenn die Privatindustrie, Privatinnovation gekommen ist in einem guten Umfeld.
Ich habe eine Frage. Wenn wir über Digitalisierung und den Fortschritt nachdenken, müssen wir immer so denken, dass alles bei uns muss entwickelt und auch ausprobiert und angewendet werden muss? Oder müssen wir heute sagen, der ganze Planet ist eigentlich ein globales Dorf? Und was wichtig ist, ist, dass wir hier die Plattform für die Innovation und für die Unternehmen schaffen. Aber wo das Zeug nachher angewendet wird, ist eine andere Frage. Also zum Beispiel ein Nutzen von Bitcoin, wenn das in El Salvador etwas nutzt, aber wenn das von da aus angetrieben wird, dann wäre das eigentlich ein Beispiel, wo man kann den Ort von der Innovation und den Ort von der Experimentierung voneinander trennen. Und das sehen wir auch in anderen Industrien, oder? Zum Beispiel die Pharmaindustrie tut intensiv in den reichsten Industrieländern forschen, tut aber anwenden und testen in anderen Ländern. Also die nehmen das auseinander und es heisst nicht, dass immer die erste Pille gerade in dem Land muss geschluckt werden, wo sie entwickelt worden ist. Und ist das bei den Industrien, die wir hier besprechen, auch eine Möglichkeit, dass wir uns eben nicht daran messen, was wir bei uns gerade als erstes anwenden, sondern dass wir uns an dem messen, was unser Innovations- und Wertschöpfungsbeitrag ist.
Also das ist ein guter Punkt. Wir haben vorher über das diskutiert. Eben, er hat mich gefragt, ja, was ist denn jetzt, wie kann man denn die Blockchain jetzt bei uns anwenden, da in Zug oder in Cham? Und eigentlich grosse Anwendungsbeispiele jetzt im täglichen Leben gibt es noch nicht. Aber dort, wo es halt gebraucht wird, das ist online. Und das wird auf der ganzen Welt eingesetzt oder eben an Orten wie El Salvador. Und von dem her stimmt das schon.
Also schlussendlich ist es auf jeden Fall ein Thema und ich glaube, das ist wichtig, dass sich die Schweiz darum tut, weil es ist nichts einfacher zu exportieren wie digitale Lösungen. Und natürlich, wir haben Kompetenz da, wir haben eine sehr gute Hochschullandschaft etc., wo man eigentlich genau das befeuern könnte. Ich glaube, die grosse Schwierigkeit ist wirklich die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es eben zum Teil einschränken, Sachen auszuprobieren. Wo gerade jetzt zum Beispiel in Amerika oder zunehmend eben auch in Asien einfacher sind. Das ist gerade so richtig Datenschutz etc. Es ist natürlich eine grosse Herausforderung eben zum Ausprobieren, weil uns da eigentlich an vielen Orten zum Teil durchaus auch berechtigt eben die Hände gebunden sind. Und insofern ist es eben genau für einen Innovationsstandort dann wiederum schwierig, wenn eigentlich die Rahmenbedingungen sehr stark einschränken. Und das ist also das Aufheben, also wie weit wollen wir da in einer gewissen Sicherheit eben von Datenschutz und Privatsphäre leben und wie weit geben wir da aber auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil aus der Hand. Und ich glaube, das ist eine schwierige Diskussion, wo wir uns noch daran antasten müssen. Also die wird im Moment so noch nicht geführt in dem Sinn. Aber das ist etwas, was einfach, sag jetzt mal, für den digitalen Innovationsstandort Schweiz ehrlich gesagt nicht so stark dafür spricht.
Also, da ihr ja alle so Smart City Experten sind, ist meine Frage eigentlich, was haltet ihr von The Line? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber das ist ein Projekt aus, glaube ich, Saudi-Arabien, das einfach eine 50 Kilometer Wand in die Wüste hineinpflanzt und das als Stadt verkauft. Und wenn ihr jetzt auf die Schweiz würdet schauen, würdet ihr sagen, könnte man so etwas in der Schweiz auch umsetzen, dass ihr die ganze Stadt radikalisiert und sagt, die ist jetzt modern?
Nein, das können wir nicht, weil unsere Städte sind gewachsen. Oder? Wir haben Das ist eine grosse Herausforderung, die wir haben. Das ist, die Beispiele gibt es in Südkorea, in Taiwan, in China, wo man entsprechende Retortenstädte baut und immer versucht, die zu beleben. Wir haben gewachsene Städte mit gewachsenen Strukturen. Das macht es enorm herausfordernd für Technologie, beispielsweise selbstfahrende Zustellfahrzeuge, selbstfahrende Putzfahrzeuge, irgendwelche Drohnen etc. All diese ganzen Geschichten, wenn die Infrastruktur eben nicht dafür ausgelegt ist. Und wir können nicht die Städte von bei uns komplett neu bauen. Zu dem fehlt uns da einfach ein schlichter Platz. Ich glaube, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ist denn das überhaupt das Ziel, das man will? Weil eine Stadt macht es eben auch aus, dass sie gewachsen ist. Viele Städte leben eben genau davon, dass sie nicht perfekt sind. Berlin ist das beste Beispiel. Auf Berlin geht man, weil es halt einfach ein bisschen dreckig ist, weil es halt einfach ein bisschen anders ist und weil es alternativ ist. Wenn man jetzt aus Berlin eine Smart City macht, wo alles hochglanzpoliert ist und automatisch funktioniert, würden eigentlich die meisten Leute, die heute eben in Berlin leben, ganz sicher dort wegziehen. Also wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ist das denn wirklich eine Smart City oder ist es einfach eine Technologiestadt? Also ich würde jetzt aus diesen Definitionen, wie man eigentlich heute Smart City eben anschaut, würde ich sagen, das ist keine Smart City, sondern es ist einfach möglichst viel Technologie an einem Ort zusammengebaut. Als Versuch durchaus interessant und wahrscheinlich auch durchaus zu einem gewissen Maß berechtigt, aber definitiv nicht anschlussfähig bei uns in der Schweiz.
Das glaube ich auch. Wir müssen nicht alles machen. Andere können das auch oder vielleicht besser. Und wenn man das zu Ende führt, wir haben ja das heute schon, dass man sagt, ja, die Schweiz ist eigentlich eine Wissensgesellschaft. Bei uns ist nur noch das Wissen und produziert und weiterentwickelt und austestet wird es irgendwo anderswo. Nur irgendwo hat, glaube ich, seine Grenzen, und zwar zweimal. Erstens haben wir gerade während der Corona-Krise, aber auch schon vorher, ist so eine Tendenz gekommen, dass man halt nicht mehr alles auslagert, möglichst weiter weg, obwohl es günstiger ist und so nach Asien, sondern das sogenannte Reshoring gekommen, oder? Heißt ein bisschen näher. Plötzlich ist Europa als Arbeits- und Produktionsort wieder attraktiv geworden, weil die Lieferketten sind nicht mehr so sicher. Ich meine, das war Corona, jetzt haben wir das Energiethema, Krieg in Europa, also ein bisschen die Produktionsplätze ein bisschen näher zu haben als irgendwo in Asien, das ist plötzlich wieder attraktiv geworden. Und das Zweite, ich meine, wir sind ja nicht alles ein Wissenstierli. Also irgendwo die Menschen, die bei uns leben und stehen, die einen sind stark körperlich, die anderen in der Applikation, die sind im Entwickeln. Also ich frage mich dann, wo arbeiten denn die Leute, die andere Begabungen haben, als jetzt einfach geistig irgendwelche Pläne zu entwickeln, Erfindungen zu machen, die nachher noch wieder anders produziert werden. Also die wollen produzieren. Die gibt es ja auch noch. Also, ich glaube, die Arbeitsteilung hat irgendwo auch seine natürlichen Grenzen, dass man einfach sagt, ja, wir müssen auch in der Schweiz nicht mehr produzieren. Ich tue es jetzt bewusst ein bisschen pointiert darstellen. Oder?
Ich wollte noch ergänzen, meine Sicht vielleicht, Smart City. Wir haben den Thomas Metzger bei uns bei der Gemeinde Cham vor 2 Jahren gehabt, einen Gemeinderat-Retreat, wo es um Smart City gegangen ist. Dort haben wir uns kennengelernt. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz gibt es verschiedene Gründe, wieso die Smart City jetzt nicht gerade so ein durchschlagender Erfolg ist oder nicht so prominent. Erstens, Smart City tut ja Probleme lösen. Und bei uns sind halt Probleme, die wir haben bei uns in der Schweiz, sind halt nicht so wahnsinnig viele in der Anzahl. Es kommt jetzt langsam im Sommer mit der Hitze und so weiter, Wasserspeicher und so weiter, der Verkehr, der muss gesteuert werden, das sind so Sachen. Und das Zweite ist nachher, der Matthias angesprochen, wir sind ein föderalistisches System. Sprich, wenn eine Gemeinde irgendeine Software kaufen will, dann ist die Chance relativ klein, andere 11 Gemeinden die gleiche Software auch kaufen, und man dort dann eigentlich eine Gesamtlösung könnte machen, oder? Also wir sind jetzt dran bei uns im Kanton Zug. Die Stadt Zug geht voraus mit sehr vielen Applikationen. Und da sind wir Schritt für Schritt, tun wir eine Applikation um die andere übernehmen. Die Stadt Zug dort das testen, und wenn das gut ist, wird das andere Gemeinden übernehmen. Und so wird die Verwaltung immer mehr digitaler. Grosser Milestone ist jetzt gesehen, Bar ist jetzt auch in diesem Verbund beitreten, aber es gibt doch immer noch, ich sage, so ein bisschen renitente Kleinstgemeinden im Kanton Zug, die einfach sagen, wir haben unsere eigene IT, wir wissen jetzt selber, wie das geht, obwohl wir eigentlich im Verbund effizienter unterwegs sein können. Und dort sind rein betriebswirtschaftliche Gründe. Also wenn ich als Gemeinde eine Applikation muss kaufen muss, ich zahle nachher alle Entwicklungen selber und sind wieder Privatwirtschaft, dann lässt man es gescheiter sein. Aber ich habe das Gefühl, es kommt langsam, und häufig ist es effektiv so, Privatwirtschaft muss man vorausgehen mit einer Lösung, und die Gemeinde springt dann auf. Ein Beispiel von Bar, so eine E-Mitwirkungsplattform, wo wir jetzt zum Beispiel im KMA brauchen, wenn wir irgendeine Vernehmlassung machen von etwas, können Bürgerinnen und Bürger dort mitmachen. Aber da ist eigentlich die Initiative vom Staat, von der Privatwirtschaft gekommen und die Gemeinden tun jetzt eine um die andere Software brauchen und dann ist das nachher eine gute Sache. Das ist meine Sicht, wieso es eben, unsere Seite ist vielleicht noch nicht so wahnsinnig smart, sie sind schon smart, aber sie sind nicht einfach rein technologisch smart. Ich weiss nicht, Stefan Metzger, was du da dazu
sagst. Es ist genauso, wie du das sagst. Und es ist natürlich eine Überlegung, die man sich in einem grossen Konzern oder in der Privatwirtschaft generell natürlich macht. Das ist die Make-or-Buy-Überlegung. Also was ist für uns strategisch wichtig als Firma, dass wir das selber machen, weil es irgendeine Kernkompetenz ist und was kann man einkaufen, weil es einfach günstiger ist, wenn man das einkauft. Und ich glaube, diese Form, an ein Thema heranzugehen, das ist den Gemeinden in den meisten Fällen, also der öffentlichen Hand, im Moment noch fremd. Also man hat irgendwie, und das ist ja so ein bisschen geschichtlich auch gewachsen, man hat eigentlich alle Aufgaben, die man bis anhin hatte, müssen selber lösen. Und das wird sich jetzt zunehmend mit der Digitalisierung ändern. Ja, könnte man sich da zusammentun? Müssen wir das wirklich selber machen? Ist das denn sinnvoll, dass wir bei uns einen IT-Spezialist haben, der einfach nur Laptops verteilt? Oder könnte man das einfach irgendwo einkaufen von einer Firma, die nichts anderes macht und das besser kann? So Überlegungen kommen jetzt zunehmend natürlich zum Tragen und dann kommt es natürlich dazu, in dem Moment verliert jemand einen gewissen Einfluss und das ist dann meistens halt das Menschliche, wo da reinkommt. Eben die Rolle, das Rollenverständnis, das ich auch vorhin angesprochen habe, wo man müssen überdenken, wo natürlich mit der Digitalisierung ein neues Rollenverständnis auch braucht. Das heisst nicht, dass eine Verwaltung weniger wichtig ist, aber sie wird sich müssen auf andere Sachen können konzentrieren und nicht versuchen, alles zu machen. Das wird auch gar nicht gehen, die Kompetenzen wird die Verwaltung gar nicht haben und vor allem auch die Leute in dem Maße gar nicht finden. Und das braucht dringendes Umdenken. Also und ich glaube, das ist im Moment noch so ein Stück weit, halt leider auch ein bisschen Prinzip Hoffnung. Das wird dann schon gehen und das brauchen wir dann noch. Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren relativ stark einschlagen, wenn eben eine größere Pensionierungswelle kommt. Und dann wird man sich das müssen überlegen. Und dann, glaube ich, dann werden auch die einen oder anderen, die vielleicht im Moment noch so ein bisschen renitent sind, wie du sagst, schlicht aus der Not heraus gezwungen, miteinander eine Lösung zu suchen. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt, eben, dass man da einfach Synergien nachher nutzt.
Und das ist natürlich auch aus unserer liberalen Sicht wünschenswert, dass die Verwaltung nicht alles macht, dass man sie nicht so ausdehnt. Darum haben wir ja im Kanton Zug sehr schlanke Strukturen. Eben auch dank unserem ehemaligen Regierungsrat, den wir heute haben da dürfen begrüssen auf der Bühne, aber auch im Publikum, wo sehr viel nicht selber gemacht hat in der Verwaltung, sondern die Wirtschaft walten lassen haben.